Weil ich kannte nur Raubtierkapitalismus. Du hast was, ich will's auch. Wer mehr hat, der ist besser so. Wer weniger hat, der ist schlechter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grünhorn Academy Podcasts. Mein Name ist Nadine Herwig, ich bin die Leiterin der Grünhorn Academy und in meiner neuen kleinen Serie dreht sich alles um zweite Chancen, innere Kämpfe, Heilung und vor allem um Verantwortung. Mein Gast hat ein Leben geführt, das sich viele kaum vorstellen können. Kriminelle Vergangenheit, Haft, Gewalt. Und heute ist er Speaker, Antigewalttrainer, Influencer und Aufklärer. Und er ist auch Patient. Er spricht offen über seine Krankengeschichte, über Trauma und Schmerzen und darüber, wie medizinisches Cannabis Teil seiner Therapie wurde. Ich freue mich sehr, dass die Grünhorn Academy zu Besuch bei ihm ist, bei Maximilian Pollux. In den nächsten 4 Folgen werde ich mit ihm über seine Vergangenheit sprechen, aber vor allem auch, was er aus all seinen Erfahrungen mitgenommen hat und wie sie sein heutiges Leben beeinflussen. Teil 1 startet mit seiner Jugend und seiner Zeit im Gefängnis. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Max,
hi.
Ich freue mich wahnsinnig, dass wir dich heute quasi in deinem Wohnzimmer besuchen können. Vielen Dank für die Einladung.
So ist es.
Grünhorn besucht dich zu Hause, um ein bisschen über dein Leben zu sprechen, ein bisschen über das, was alles so passiert ist bei dir. Das liest sich ein bisschen wie so ein Drehbuch, aber jetzt warst du ja wirklich real die Hauptrolle in dem Ganzen. Und insofern, ja, lass uns doch einfach mal von vorn beginnen. Wie war denn das so? Wo war, würdest du sagen, rückblickend war ein Wendepunkt in deinem Leben, wo du so gemerkt hast, boah, also hier geht es jetzt irgendwie in eine Richtung, das ist nicht gut.
Also so das richtig, richtig gemerkt habe ich es erst im Gefängnis. Also draußen war es, draußen ging immer alles so schnell, dass ich eigentlich nur am Reagieren war. Ich hab schon gewusst, okay, das ist nicht cool und spätestens als ich einen Haftbefehl hatte, eigentlich da ging es los. Als ich Deutschland verlassen musste, als ich dann gemerkt habe, dass mein Bewegungsradius immer kleiner wird. Und das, obwohl ich ja eigentlich frei sein wollte. Eins meiner Motive war ja Freiheit, Selbstständigkeit, ja. Leben auf der Überholspur, nicht an gebunden sein. An so Reglements. Und dann plötzlich habe ich einen Haftbefehl und dann heißt es, ja, Deutschland kannst du schon mal nicht mehr betreten. Und ich so, hä? Das ist natürlich, irgendwie ist es ein bisschen, also, das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte.
Was hat dich in der Zeit denn so am stärksten geprägt? Oder gab es irgendwie so Menschen, Dinge, wo sagst du, was hat dich da am meisten irgendwie in die eine oder andere Richtung gezogen? Egal, positiv oder negativ.
Einer der Gründe, warum ich überhaupt so in diese Kriminalitätsschiene gegangen bin, war ja die Suche nach Identität. Dieser Wunsch, das klingt heute total seltsam so irgendwie, als 42-jähriger Mann klingt es sehr seltsam, aber als 14-, 15-Jähriger hatte ich gar keine Vorstellung, was für ein Mann ich eigentlich sein will.
Ja, wer hat das schon?
So. Und bei mir, ich habe mich dann so der Sache angenähert, dass ich irgendwie erst Männer gesehen habe, so wollte ich nicht sein. So, das möchte ich nicht. Ihr seid langweilig und ihr seid für mich keine Vorbilder. Und dann habe ich mich orientiert an Menschen, an Männern, in den Medien hauptsächlich sogar am Anfang, von denen ich gedacht habe, so die vereinen all das, was ich mir vorstellen könnte.
Ja, okay.
Oh, die sind mutig und oh, die haben Leben nach ihren eigenen Regeln und denen ihr Wort ist Gesetz. Und,
ja, verstehe.
Dann am besten auch noch so eine Gruppe irgendwie, so ein Zusammenhalt. Das sind ja alles Motive, wenn wir gucken, warum Jugendliche konsumieren oder warum Jugendliche kriminell werden oder warum Jugendliche sich in gefährliche Situationen begeben, dann sind das eigentlich immer wieder diese Motive. Identitätssuche, Gruppenzugehörigkeit und all das, was bei mir auch. Und insofern waren dann meine Vorbilder erstmal, weiß ich nicht, so ein, wenn man jetzt so ganz, ganz früh war, sowas wie Robin Hood.
Ja.
Ne? Das klingt total cool, der lebt hier mit seinen fröhlichen Homies im Wald irgendwie, ja. Und klaut von den Reichen, teilt mit den Armen, würde nie einen in seiner Gruppe zurücklassen und so. Ja. Aber wenn man es in anderen Worten sagt, dann ist er ein Gangmitglied, das mit anderen Gangstern im Wald haust, ja. Und irgendwie Leute ausraubt.
Das stimmt.
So.
Und da auch nicht hinterfragt irgendwas, ne? Sondern
wenn man das nachmacht, wird man halt merken, dass die Konsequenz halt Vogelfreiheit ein hoher Preis ist.
Ja.
Und ja, so war das. Also tatsächlich am Anfang waren es so solche Vorbilder, also literarische Vorbilder oder in den Medien, irgendwelche Gangsterfilme oder so. Und dann später dann in der wirklichen Welt waren es Männer, die ich halt damals cool fand. Von denen ich dachte, oh, schau mal, vor denen haben andere auch Angst. Das war auch was für mich. Ich konnte damals Angst und Respekt. Das war für mich ein und dasselbe.
Ja.
Und ich wollte das. Ich wollte auch, dass man mich so kennt, wie man diese Männer kannte, die ich dann so bewundert habe.
Ja, klar.
Und war aber auch wirklich, das ist, wenn ich das heute so sehe, so entscheiden sich Teenager. Also die tun sich schwer einen zweiten Blick, die tun sich schwer Ambivalenz zu verstehen. Die sehen dann so, oh, guck mal, der wird hier am Bahnhof gefürchtet.
Ja, ja, der ist wer,
aber ja, wer ist er schon so?
Ja, ne?
Der
fragt keiner nach dann.
Und für mich war das dann halt, das waren die Leute, an denen ich mich orientiert habe. So.
Jetzt haben wir schon kurz über das Gefängnis gesprochen. Kannst du uns noch mal kurz ein bisschen mitnehmen, wie ist es dazu gekommen, wie war die Zeit?
Also die Anlasstat.
Ja.
Also es waren hauptsächlich Betäubungsmittel.
Mhm.
So tatsächlich und alles, was damit so zu tun hat, also so Begleittaten aus dem Betäubungsmittelhandel. Also bei mir ging es jetzt nicht um meinen Konsum, das hat keine Rolle gespielt, sondern es ging um den Handel.
Ja.
Auch international, also aus anderen Ländern importiert und aus hier manche Dinge exportiert. Und ich wünschte, es wären nur Betäubungsmittel gewesen, es waren aber auch Waffen, also Kriegswaffen und so, und dann sind auch Körperverletzungen dabei, weil jemand bezahlt dich nicht, all diese Dinge.
Über was für einen Zeitraum sprechen wir hier? Wie lange
von, das so? Du, ich habe angefangen mit, also mein erstes Mal Haschisch verkauft, habe ich mit 13, so.
Okay.
Und ab dann war ich eigentlich, habe ich jeden Tag gedealt, so.
Wie alt warst du, als der Haftbefehl kam? Als du
19.
Hm.
Und da werden wir bestimmt, wir machen ja eine kleine Reihe, auch mal drauf kommen, wie so dieses... Wenn ich sage, das Erste, was ich da verkauft habe, war Haschisch, ja, hätte das vielleicht nie sein müssen, alles. So, ja, ist eine interessante Frage.
Wie war die Zeit im Gefängnis für dich, körperlich und seelisch?
Das Gefängnis ist für jeden ein bisschen anders. So. Also es gibt Aspekte am Gefängnis, die sind für jeden Menschen anders. Die entscheiden sich dadurch, wie hast du draußen gelebt, wenn jetzt jemand zum Beispiel keinen festen Wohnsitz hatte und keine Krankenversicherung mehr hat und keine Familie hat und keine Kinder hat und so und vielleicht sogar ein krasses Suchtproblem oder halt ein Konsum, eine Substanzgebrauchsstörung und dann wird er verhaftet, dann kann es gut sein, dass diese Zeit in Haft, wenn es jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, positiv wahrgenommen wird. So, hey, wow, über den Winter so, ist besser.
War eigentlich gut hier drin.
So. Wenn du aber eine Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du, oder auch was auch ein Faktor ist, wenn du jemand bist, der gerne in der Natur ist.
Ja.
Ne, wenn jemand ist, der zum Beispiel Waldbaden ist deine Form von Entspannung, dann wird es dort schlechter.
Ja, auf jeden Fall.
Weil dann bist du eben in einer Welt aus Beton und kannst deine Kinder nicht sehen.
Ja.
Und insofern ist natürlich Haft für jeden ein bisschen anders. Für mich war es sehr einfach, weil ich von 13 an darüber nachgedacht habe.
Okay.
So, ich war darauf vorbereitet, ich werde ins Gefängnis gehen.
Okay.
Und ich werde im Gefängnis nicht weinen und nicht traurig sein und mich nicht, ich habe es verbiegen genannt, also nicht verbiegen, ich werde mich nicht verbeugen, ich werde nicht abweichen von meinem Pfad. So.
Ja.
Ich hatte mir ganz viele solche Regeln vorgenommen. Ich werde in Haft nicht gläubig werden. Also nicht plötzlich anfangen, okay, jetzt plötzlich glaube ich an Gott, weil hier alles so schlimm ist. All diese Dinge hatte ich mir davor schon überlegt. Und dadurch, dass so viele Menschen aus meinem Freundeskreis so lange Haftstrafen davor schon hatten, konnte ich da immer zuhören, wenn die darüber geredet haben. Und habe eben diese Sachen mir so rausgepickt. Okay, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Was muss ich tun? Ja, da gibt es auf Englisch gibt's so diesen Spruch so, do your time, don't let your time do you.
Ja.
So, weißt du, also was damit eigentlich gemeint ist, so nutze die Zeit, ne? Nutz die Zeit und geh nicht kaputt daran. Dann habe ich mir dann überlegt, okay, wenn ich ins Gefängnis komme, dann mache ich das so und so und so. Und genauso habe ich es dann gemacht. Ich bin ins Gefängnis gekommen, ich habe jeden Tag gelesen, ich habe jeden Tag trainiert, also meinen Körper trainiert, meinen Geist trainiert.
Ja.
Ich habe versucht, Kontakte zu knüpfen, so viele wie es geht. Also wirklich immer, wenn irgendein Mensch irgendwie interessant war, habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, so, hey, ne, das und das und das möchte ich. Habe daran gearbeitet, einen Ruf innerhalb des Gefängnisses zu bekommen oder auch dieses Gefängnissystems, also nicht nur in der Anstalt, in der ich war, sondern auch Kontakt in andere Anstalten gepflegt.
Okay.
Ich war recht jung, deswegen hatten ältere Gangster, also wenn du jetzt mit, ich war 21, als ich eingesperrt wurde, und bin aber gleich in ein Erwachsenengefängnis gekommen und so. Und dort sitzen ja Leute, die sind 50, 60. und die erinnern sich daran, wie sie mit 20 waren. Mhm. Und dann sehen dann zum Beispiel einer der ersten älteren Männer, die ich dort kennengelernt habe, der hat dann sowas gesagt, so, ah, Junge, wenn ich dich ansehe, ja, dann sehe ich mich in dir.
Ja, okay.
Weißt du, was das heißt? Nichts Eine Gutes. Menge Knast.
Ja.
Und ich so, oh. Und dann ist er gewöhnlich dran. Und ich so, okay. So, ne? Also das war so dieses Mindset, das ich halt hatte. Und deswegen war das für mich gar nicht... Das ist ja das. Für wen wirkt am härtesten ist Gefängnis für jemanden, der es gar nicht bräuchte?
Ja, klar.
Ne? Also der Familienvater, der jetzt... weiß ich nicht, auf einem Bierfest in eine Schlägerei geraten ist.
Ja.
Und dann hat er jemanden geschlagen und dann ist der irgendwie auf den Kopf gefallen und jetzt kriegt er irgendwie 4, 6, 7
ja,
Jahre. Für den ist es richtig schlimm.
Ja.
So, und der wird da auch wirklich was draus lernen. Das wusste er aber vorher schon.
Ja.
Für Leute wie mich.
Du warst ja geistig vorbereitet.
Ich war vorbereitet und das, was ich dort lerne, ist nicht das, was der Staat will, dass du lernst. So, also ich habe dort versucht, okay, hey, wow, du bist da so Einbrecher, weißt du was? Ich bin so sehr schlechter Einbrecher.
Mhm.
Erzähl mal, wie geht ein Ziplock? Weißt du, warum krieg ich die nicht an? Warum krieg ich die Dinger in den Ziplock an? Warum krieg ich die nicht auf? Warum krieg ich das nicht hin? Dann sagt er das.
Ja.
Oder, oh wow, du bist also in dem Motorradclub.
Mhm.
Da kannte ich ja noch gar keinen von dem Club. So, ich mach das und das. Kann man sich vielleicht, wo seid ihr denn? In welcher Stadt kann man sich mal treffen?
Mhm.
Ne?
Kontakte.
So, also all diese Dinge habe ich gemacht und deswegen ist Gefängnis kontraproduktiv für Leute wie mich und effektiv bei Leuten, die es eigentlich nicht so bräuchten.
Wann hat denn dann trotzdem dieses Umdenken bei dir eingesetzt? Also gab es so einen Schlüsselmoment, wo du dann gesagt hast, nee, Moment, irgendwas passt nicht. Was war da? Was ist passiert?
Es gab eine Reihe von Momenten. Also ich bin ein bisschen, ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch mit meine Neurodiversität zusammen, also so Dinge wie ADHS oder so.
Mhm.
Aber ich bin recht, also ich brauche mehr Impulse als einen, um eine Veränderung herbeiführen zu können. So. Nur weil jetzt einmal was runter, also dieses klassische Beispiel so, ja, der langt auf die Herdplatte, jetzt langt er nie wieder drauf. Das funktioniert halt bei mir nicht.
Ja.
So, es hat schon nicht, ich lange drauf, ah, heiß, okay, warte, vielleicht.
Vielleicht
kann ich mit dem Ellbogen,
vielleicht
kann ich mit Handschuhen anfassen, vielleicht kann ich mein Gesicht, oh, kann man sich drauf setzen, kann ich was anderes drauf legen, kann ich an dem Ding drehen.
Das ist ein gewisser Grad für Neugier auch. Ne?
Ja, aber halt auch, also es ist halt jetzt auch nicht so klug.
Nee.
In dem besonderen Bereich.
Ja.
Eine der großen Fähigkeiten, liebe Leute, ist, dass ihr wirklich so schnell wie möglich aus Fehlern lernt und die nicht wiederholt.
Mhm.
Sonst, wie mir der alte Mann gesagt hat, eine Menge Knast in meinem Fall.
Ja.
Und so war das. Und deswegen, ich kann dir nicht sagen, dieser Moment war es. Aber es gab so einen Moment, zum Beispiel, als ich, wenn wir wieder zu diesen älteren Männern, mit denen wir schon angefangen haben, dieses Vorbildding, ich sehe so und dann hat der Geburtstag und dann ist er irgendwie 58 oder so und weder seine Töchter schreiben, irgendwie, es kommt nur ein Brief so von seiner Ex-Frau, die aber irgendwas mit einem Anwalt will.
Ach.
Und dann erzählt er mir irgendwas, eine Geschichte, ja, und da war ich da mit meiner flotten Biene auf dem Dirrdirrdirr. Und ich denke mir, flotte Biene, das sagen wir seit 30 Jahren nicht mehr oder so, oder 40.
Ja.
Und das weißt du alles nicht so, ne? Du weißt sehr viel nicht so. Und das ist mir so bewusst geworden, so, ey, ihr so, wow, ihr wisst ganz, ganz viel nicht.
Ja.
Und ihr habt eigentlich all die Menschen, die ihr lieben solltet, die wollen nicht mal was mit euch zu tun haben. Das waren so Sachen, so habe ich mir gedacht, will ich so werden, wenn ich alt werde?
Ja.
Da war ich aber schon 27, 28.
Mhm.
Na, als ich mir die angeschaut habe, mir gedacht, da war, ich will eigentlich gar nicht so sein. Und ein zweiter Moment, der sehr, sehr prägend für mich war, ich war mit einem Typen, wir sind fast gleichzeitig eingesperrt worden, der ist ein bisschen früher, der hatte 10 Jahre Strafe und ist dann so nach 6, 7 durfte der raus, nach 7, und kam nach einem Jahr wieder. Und hatte wieder über 10 Jahre Haftstrafe.
Okay.
Und das war, da war ich so, okay, shit, das kann ja auch passieren.
Ja, klar. Mhm.
Und es war einer von den Leuten, der mir gesagt hat, so, oh, wenn ich rauskomme, dann gehe ich in die Schweiz, dann mache ich das, ich habe die Kontakte, das. Und dann kommt er wieder und war gerade mal ein Jahr draußen und hat schon wieder eine 2-stellige Haftstrafe. Und ich so, hey, du wolltest doch in die Schweiz. Und er so, ja, ich war in der Schweiz, ich bin dann wiedergekommen und so, bla, bla. Dann dachte ich, das kann dir auch passieren.
Ja.
Das waren zwei sehr, sehr prägende Momente, wo ich mir gedacht habe, so, ey, einmal so, ich möchte kein alter Mann im Gefängnis sein und ich möchte mehr vom Leben als nur Gefängnis. Ne? Das waren diese zwei Momente, so, wo wenn du sagen kannst, so, ja, okay. Und der dritte Moment war, würde ich sagen, so der wahrscheinlich entscheidende, um sich zu lösen. Was eine, das waren jetzt alles Sachen, ich will nicht in Haft sein. Mhm. Und jetzt kam aber noch was anderes, so, was will ich denn sein? Ich wollte immer Gangster sein. Mhm. Und in Haft, was habe ich gemacht? Ich habe vor der Haft habe ich ja Drogen verkauft und so. Und in Haft habe ich dann extra zum Beispiel keine, also ich habe nichts gemacht, was mit Betäubungsmitteln zu tun hatte, weil ich Angst hatte, die Sicherungsverwahrung zu bekommen, wenn ich erwischt werde.
Ja.
Aber ich war im Zinsgeschäft. Das heißt, ich habe Menschen, die kein Geld hatten, Geld geliehen und das zu einem sehr hoch verzinsten Satz zurückgefordert.
Ja.
Und wer sind das? Das sind meistens Leute, die entweder Spielschulden aufbauen, also zu viel zocken, oder Leute, die konsumieren und den Konsum finanzieren müssen.
Ja.
Also auch wieder Leute, die eigentlich eine Substanzgebrauchsstörung haben, sind so meine Hauptklienten gewesen. Und das hat mir früher mal super viel Spaß gemacht. Ich so, boah, schau mal, also du Junkie, du schuldest mir so und so viel und ich sehe, du hast ein Problem, aber ich kann dir helfen.
Ja.
Ich verschulde einfach dich, deine Mutter und deinen Vater in das letzte Glied deiner Familie.
Ja.
So. Und dann irgendwann aber war das mir so, das war mir dann so zuwider und ich habe richtig gemerkt, so, ich will das nicht mehr. Und dann irgendwie die Leute und immer dieselben Geschichten und du musst dann irgendwann mit Gewalt drohen. Und das wusste ich ja. Ich wusste ja, okay, dem, wenn ich was gebe, der wird Probleme haben, das zu bezahlen.
Ja, na klar.
Und trotzdem, aber ich weiß, er kann ja auch nicht weg. Er hat ja 6, 7, 8 Jahre Haftstrafe.
Ja, so,
der
wird schon weggehen.
Wo soll er hin?
Ja.
So, ich krieg das schon irgendwie. Und dann habe ich aber echt, ich konnte das nicht mehr. Ich konnte nicht mehr guten Gewissens am Leid anderer Menschen profitieren. Das hat mit vielen Jahren Therapie, viel Selbsterfahrung, viel Arbeit an mir selbst, viel den Gedanken von Karma ist ein großes Wort, aber nimm es kleiner. Wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück.
Ja.
So, desto mehr Gewalt ich ausübe, desto mehr Gewalt kommt,
desto mehr Gewalt bin
ich involviert. Und irgendwann war so, ey, weißt du was? Ich würde lieber dir jetzt diese 50 Euro, weil da geht es ja auch da nicht um Tausende von Euro, da geht es dann, du hustlest, dass du im Monat irgendwie ein bisschen was plus hast. Und ich so, ey, ich würde dir lieber dieses Geld jetzt schenken, als dich zu zwingen, mir das zu geben.
Ja, wo du ja auch schon wieder weißt, was das mit dem macht.
So, und dann war ich aber so, ey, wenn ich nicht mal mehr Lust habe, dem Geld hinterher zu rennen, dann muss ich mein Leben ändern.
Ja.
Und so ging es dann, so ging es Schritt für Schritt. Es waren so Momente, wirklich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr so sein. Ich wollte was Positives machen.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du selber auch dich so als glaubwürdig empfunden hast? Also ich stelle es mal ganz schwierig vor, weil du hast jetzt auch selber gesagt, ne, das Karma oder so, das dauert ja eine Weile, bis man mit sich im Reinen ist, mit diesem neuen Ich, was du ja da so ein bisschen aufbaust. Das kommt ja nur nicht über Nacht, sondern diese vielen einzelnen Momente. Wie lange hat es gedauert, bis du dann sagst, okay, nein, ich bin jetzt das. Es ist nicht mehr der Gangster von früher, sondern es ist jetzt der neue Max.
Das dauert Jahre. Also es hat wirklich... in Haft konnte ich es eh noch nicht richtig umsetzen, weil Haft, vor allem wenn du so gelebt hast wie ich und so, dann hast du auch Leute, die dich nicht mögen und die Gebärmten mögen dich nicht und du hast ja auch dieses Image und so.
Ja, klar.
Und ich wollte jetzt auch keinen 180-Grad-Turn machen und jetzt plötzlich dann mit den Beamten zusammenarbeiten oder irgendwie
sich da anbiedern. Ja, glaubt ja auch keiner, oder?
Ja, will also, ich auch nicht, wollte ich auch nicht, ist auch nicht meins. Aber irgendwie, das ist eine interessante Frage, das haben, ich glaube, entweder Meinhof oder Enslin oder eine von denen damals hatte schon gesagt, so, was bleibt denn dem Gefangenen, um zu zeigen, dass er sich ändert oder dass er, was bleibt dir außer dem Verrat? So, da bleibt dir nicht viel.
Weil,
und so war es bei mir auch. Ich habe dann gesagt, okay, pass auf, was kann ich tun? Ich kann anfangen zu arbeiten.
Mhm.
Ich habe davor 7,5 Jahre nicht gearbeitet, obwohl man eigentlich als Gefangener in Deutschland arbeiten muss. Ich habe mich mit Absicht verweigert. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache eine Ausbildung.
Mhm.
Also ich bin jetzt 28, 29, komm, ich mache eine Ausbildung.
Mhm.
Wenn ihr mir eine Chance gebt, ich nehme die. Das waren so Sachen, ne? So diese kleinen Prozesse. Dann habe ich mein Business übergeben an andere Leute, habe gesagt, okay, guckt, ihr kriegt, der schuldet euch jetzt, also du schuldest jetzt ihm das Geld und du schuldest jetzt ihm das Geld und du gibst es halt mir, wenn du es hast oder auch nicht so, ne?
Ja.
Das war mir schon klar, dass es dann auch
nichts wird.
Und das waren so die ersten Schritte und dann übst du das so, aber trotzdem, Haft ist ein extrem lebensfeindlicher, ein extrem menschenfeindlicher Ort und du kannst da sehr schwer, sehr, sehr nett sein, so. Wie willst du schon?
Ja.
Und dann kam ich raus Und da ging es dann los. Ich meine, das erste Jahr war nochmal schwierig, hatte ich nochmal Rückfälle. Mit Rückfälle meine ich jetzt nicht mal Drogen auch, aber eher Verhaltensrückfälle.
Ja.
Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und die kam aus dem sozialen Bereich, kann man sagen. Also die ist einfach ein sehr sozialer Mensch.
Ja.
Dann habe ich mir das von ihr so ein bisschen abgeschaut. Was heißt denn prosoziales Handeln?
Ja.
Weil ich kannte nur Raubtierkapitalismus. Du hast was, ich will's auch. Wer mehr hat, der ist besser so. Wer weniger hat, der ist schlechter.
Ja.
So habe ich gedacht. Und dann so zu denken. Und dann da habe ich mich dann drin neu gefunden. So. Und halt eben, vielleicht habe ich auch am Anfang, und deswegen sage ich das auch wirklich jungen Leuten, das ist keine Schande, das ist nicht schlecht, das kann der richtige Weg sein. So, das ist ein bisschen fake it till you make it. Am Anfang habe ich, glaube ich, sogar gute Sachen gemacht, um diese Resonanz zu bekommen. Also, ne, ich gehe und ich helfe in der Schule, mache da ehrenamtliche Arbeit, damit die dann sagen, oh, du bist aber toll.
Ja.
So, oh, das hast du aber toll gemacht. Und dann, also, danke sehr.
Ja.
Und dann nach Hause gegangen und dann erzählt, ich war heute da und ich habe das so toll gemacht, oder? Und dann alles, ja, das hast du toll gemacht. Das war dann am Anfang so, ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, da kriegst du Feedback, das positive Feedback fühlt sich irgendwann gut an.
Ja.
Und dann kannst du irgendwann ehrlich selbstlos handeln. Aber das ist ein weiter Weg. Weiter Weg.
Ich glaube, du hast es echt gut dargestellt, diese Situation zwischen Straße, zwischen deinen Geschäften, die du gemacht hast und vor allem natürlich auch dem Gefängnis, was eine krasse Zeit ist, eine krasse Erfahrung einfach. Du hast es nicht beschönigt und einfach mal gezeigt, wie deine Geschichte so aussah und was es einfach mit dir gemacht hat. In Teil 2 würde ich gerne ein bisschen mit dir über psychische Gesundheit sprechen, natürlich dann auch so ein bisschen auf das Thema medizinisches Cannabis zu sprechen kommen, was es mit dir gemacht hat. Insofern danke dir erstmal für den Moment bis dato. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Wenn euch schon mal was Ähnliches passiert ist, ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt es uns auch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr Teil 2 wieder mit dabei seid. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.
Yo.